Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Interview недели на Deutschlandfunk. Сегодня с лауреатором Нобелевской премии мира Дмитрием Андреевичем Муратовым.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Heute mit Friedensnobelpreisträger Дмитрий Андреевич Муратов. Mein Name ist Sabine Adler. Guten Tag, Дмитрий Андреевич.
Добрый день, Дмитрий Андреевич.
Добрый день.
Guten Tag.
Zuallererst einmal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Als Sie am 8. Oktober von Oslo aus angerufen wurden, gingen Sie nicht ans Telefon, weil Sie gerade einen Streit mit jemandem aus der Redaktion am anderen Ende der Leitung hatten. Ich bin neugierig, worum ging es bei dem Streit?
Es ging um einen Artikel über Beslan, den Terroranschlag, der nicht mehr untersucht wird. Damit befasst sich Lena Milaschina und wir hatten da eine Menge strittiger Punkte.
Was gibt es Neues zu Beslan? Dort ist 2004 eine Schule erstürmt worden, die Terroristen tagelang in ihrer Geiselhaft gehalten haben. Dabei sind 333 Menschen gestorben, darunter 180 Kinder.
Es ging um Material, wer welche Entscheidung getroffen hat und welche Waffen bei der Erstürmung verwendet wurden.
Wir führen dieses Interview per Telefon wegen der Corona-Situation in Moskau. Lassen Sie uns bitte kurz über die Covid-Pandemie in Russland sprechen. In Ihrem Land ist nur ein Drittel der Bevölkerung geimpft.
35% sind es.
33% gemessen an Deutschland oder Europa ist das relativ wenig. Ist das ein Beweis dafür, dass die Regierungspropaganda mit dem Sputnik-Impfstoff die Menschen nicht überzeugen konnte?
Es gibt so eine Auffassung, dass die Leute angeblich nicht der Propaganda glauben. Aber dann frage ich, warum glauben Sie der sonstigen Propaganda? Warum glauben Sie der Propaganda, wenn Sie über die Verfassung abstimmen? Warum glauben Sie der Propaganda, wenn das Rentenalter angehoben wird? Hier läuft gerade eine Kampagne der Impfgegner. Und wir sehen uns dieses Phänomen derzeit genau an. Unsere Korrespondenten sind jetzt im Moment in kleinen Städten und Dörfern unterwegs und versuchen herauszufinden, warum die Leute lieber auf bestimmte Freiheiten verzichten, als sich impfen zu lassen. Bislang haben wir auf diese Frage keine Antwort. Wir befragen Soziologen und Psychologen und hoffen, dass wir in 3 Wochen mehr sagen können. Das Vakzin ist da. In Moskau kann man sich alle 100 Schritte impfen lassen. In Geschäften, auf dem Roten Platz, in jedem Krankenhaus. Aber es kommt keiner zum Impfen. Wir klären, warum das so ist.
Und es gibt noch ein Phänomen. Ihre Landsleute fahren nach Serbien, nach Belgrad, um sich impfen zu lassen, zum Beispiel mit Moderna oder BioNTech, nur nicht mit dem Sputnik-Impfstoff. Wie ist das zu erklären?
Das hat damit zu tun, dass die Weltgesundheitsorganisation Sputnik noch nicht anerkannt hat. Allerdings ist man gerade dabei. Und weil viele Länder niemanden einreisen lassen, der mit Sputnik geimpft ist. In den USA zum Beispiel wird man nicht mehr reingelassen. Und in europäische Länder auch nicht. Somit lassen sie sich mit AstraZeneca oder Pfizer impfen. Was die Qualität von Sputnik angeht, sie wird nicht angezweifelt. Ich bin 2-mal mit Sputnik geimpft, habe sehr gute Antikörper entwickelt. So geht es auch den anderen in unserer Redaktion. Wir haben uns mit 2 russischen Vakzinen impfen lassen, mit Sputnik und mit Covivac. Aber niemand lässt sich mit dem russischen Impfstoff Epivac Corona impfen, weil der für Quatsch gehalten wird, für ein Placebo. Sputnik dagegen ist ein wirklich erfolgreicher Impfstoff.
Wurde Sputnik zu schnell genehmigt?
Ich kenne diese Ansicht, aber wissen Sie, die Pandemie war beispiellos. Die erste Covid-Welle war einfach furchtbar. Und natürlich sind unsere Mediziner und Forscher vom Gamaleya-Zentrum ein Risiko eingegangen, aber das war gerechtfertigt. Ich kenne viele Chefärzte und Kliniken, wo man Covid-Patienten behandelt. Unsere Korrespondenten waren in dieser roten Zone. Diejenigen, die an Covid erkrankten und geimpft waren, sind nicht gestorben. Möglicherweise hat es einige sehr wenige Einzelfälle gegeben. Sputnik bewahrt einen vor dem Tod. Nicht vor der Ansteckung, aber vor dem Tod. Ich habe mich angesteckt, nachdem ich geimpft war. Und trotz meines Alters, meines Zustandes, verlief die Infektion harmlos.
Super. Dmitri Andreevich Muratov, Sie haben den Friedensnobelpreis zusammen mit Mariah Ressa von den Philippinen bekommen. Haben Sie die Hoffnung, dass dieser Preis, diese Ehrung, die Situation für die freie Presse in Russland verbessert? Oder wird es umgekehrt sein? Wird der Nobelpreis die Dinge noch schlimmer machen?
Ухудшит ситуацию.
Я могу вам сказать, что только время, какое-то время покажет.
Das wird die Zeit zeigen. Bis jetzt sind ja erst einige Tage seit der Bekanntgabe vergangen. Es ist zu früh dafür. Aber wir in unserer Zeitung haben sehr viel Arbeit bekommen.
В смысле? Welche Art?
Она дала нам новую дополнительную нагрузку большую.
Auf uns ist eine große Belastung zugekommen. Ich lese jeden Tag die vielen Briefe, die wir zugeschickt bekommen. Zum Beispiel von Personen, die finden, dass über sie im Gericht ein ungerechtes Urteil gefällt wurde. Von Eltern, die für ihre Kinder sehr teure Medikamente brauchen. Von Menschen, die sich nur mit einem elektrischen Rollstuhl bewegen können. Diese Briefe kommen gerade zu Hunderten.
Zeugt das davon, dass Sie jetzt als eine Autorität angesehen werden?
Das zeugt eher davon, dass die Leute nicht auf ihre Lokal- und Regionalpolitiker zählen, sondern glauben, dass ich einen Zauberstab in den Händen halte, mit dem man irgendwelche Probleme lösen kann. Wir haben jetzt in der Redaktion eine Gruppe gegründet, die sich dieser Sachen annimmt und Wege zeigt, wie man diese Probleme lösen kann.
Das finde ich beachtlich, denn Sie könnten ja auch sagen, Entschuldigung, aber das ist nicht unsere Sache. Okay.
In Russland kann man das nicht sagen, weil einfach zu viele Menschen und deren Interessen im Parlament nicht vertreten sind. Somit suchen die Leute bei den Medien Schutz und Hilfe. Deswegen können wir nicht einfach sagen, das ist nicht unsere Angelegenheit. Das machen manche, aber wir nicht.
Dmitri Andreevich Muratov, Sie wurden ja für Interview недели Deutschlandfunk. Dmitri Andreevich Muratov, heute im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Man könnte meinen, die Lage der freien Medien in Russland sei wegen der unaufhörlichen Repressionen hoffnungslos. Aber es tauchen immer wieder neue, unabhängige Internetportale und Blogger auf. Wie ist das zu erklären?
Wissen Sie, das ist eine sehr richtige Frage. Ich bin dankbar dafür. Es ist eine neue Generation entstanden, für die es sehr wichtig ist, sich für das Wohl der Gesellschaft einzusetzen. Damit sich die Dinge zum Besseren wenden, arbeiten sie in den Medien, als Programmierer, in der Auswertung großer Datenmengen. Sie sind bereit, unter schweren Bedingungen zu arbeiten, sich um die Umwelt zu kümmern, die einfach ein Elend ist bei uns. Sie nehmen sich des Problems der Armut an. Diese Leute wollen, dass sich das Leben in unserem Land zum Besseren verändert. Diese 20- bis 30-Jährigen geben nicht auf. Viele von ihnen wollen Russland nicht verlassen. Wir haben eine Vereinigung gegründet, die sich Syndikat nennt und in der 50 unabhängige Medien vertreten sind. Und diese junge Generation weiß, wofür sie arbeitet. Sie wollen sich selbst verwirklichen und zugleich dafür einsetzen, dass es in unserem Land besser wird. Das ist ihr wichtigstes Motiv.
Это очень хороший момент, но мы все знаем, что это будет очень опасно или может быть очень опасно.
Das ist sehr gut, aber wir wissen, dass das auch gefährlich wird oder doch zumindest gefährlich werden kann. Können Sie sagen, aus welcher Richtung derzeit die größte Gefahr für Journalisten in Russland kommt?
Я думаю, что наибольшая опасность исходит, безусловно, от самого государства. Мы видим, что несколько стартапов, которые вели журналистские расследования, таких стартапов, как, например, важные истории, там Insider или проект.
Ich denke, dass die größte Gefahr vom Staat ausgeht. Wir haben gesehen, wie einige Kollegen von Start-up-Unternehmen, die journalistische Rechercheplattformen gründeten, Russland verlassen mussten. Dazu gehörten Portale wie Wichtige Geschichte, Insider oder Projekt. Das war sehr schade. Anfangs haben sie eine Verwarnung vom Staat erhalten, dann wurden Strafverfahren gegen sie eröffnet, danach wurden sie zu ausländischen Agenten erklärt und zu unerwünschten Organisationen, was die Arbeit dieser Medien äußerst erschwerte.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Dmitri Muratov, dem Friedensnobelpreisträger in diesem Jahr. Ihre Zeitung, die Novaya Gazeta, hat viel über Tschetschenien geschrieben und tut das immer noch. Anna Politkovskaya, die ich persönlich kannte, weil ich als Korrespondentin aus Tschetschenien berichtet habe und sie mir damals sehr freundschaftliche Ratschläge gegeben hat, wurde ermordet. Auch Natalia Estemirova und 4 weitere Kollegen wurden getötet. Dazu gab es Verletzte und ständig neue Bedrohungen. Dmitri Muratov, wie haben Sie und Ihre Kollegen es geschafft, nach solchen Verlusten trotzdem immer weiter zu arbeiten? Wie haben Sie es als Chef geschafft, Ihre Kollegen zu motivieren?
Что волосок с головы нашего журналиста не стоит никакого материала и никакой правды.
Das war genau andersherum. Meine Kollegen haben mich überzeugt, weiterzuarbeiten. Ich vertrete die unpopuläre Auffassung, dass es keine Geschichte wert ist, dass einem unserer Journalisten auch nur ein Haar gekrümmt wird. Aber meine Kollegen sind der Meinung, dass sie die Arbeit fortsetzen sollten, die Politkovskaya, Tschekotschechin, Igor Domnikov und unsere toten Kameraden geleistet haben. Was Natascha Estemirova, Stas Markelov und Nastya Baburova getan haben, die Kollegen meinen, sie seien verpflichtet, ihre Sache weiterzuführen. Ich versuche, sie zu zügeln, aber es gelingt mir nicht immer.
Was können Sie noch tun, um die Morde aufzuklären? Wie kann man die Ermittlungen vorantreiben?
Gut, ich sage es Ihnen. Schauen Sie, am 7. Oktober dieses Jahres sind seit der Ermordung von Anna Politkovskaya genau 15 Jahre vergangen. Nach unseren Gesetzen endet nach dieser Zeit die Verjährungsfrist. Aber weil der Auftraggeber dieses Verbrechens immer noch nicht gefunden wurde, droht ihm bislang auch keine Strafe. In unserer Redaktion haben wir ein Zimmer eingerichtet, den Raum 307, in dem Anna Politkovskaya arbeitete. Dort ist der gesamte Verlauf der Ermittlungen dokumentiert. Dort gibt es spezielle Aufsteller mit großen Fotografien und Zeugenaussagen. Wir haben einen Brief an die zentralen Ermittler in Russland gerichtet und die Antwort erhalten, dass der Fall des Auftraggebers des Mordes an Politkovskaya weiter ermittelt wird. Auch wir werden unsere Ermittlungen fortführen. Wir waren schon einmal erfolgreich, denn wir haben einen wichtigen Zeugen gefunden, der vor Gericht eine entscheidende Aussage machte. Daraufhin wurden die Mörder von Politkovskaya zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber das brachte uns leider dem Auftraggeber des Anschlags nicht näher.
Sie haben immer noch die Hoffnung, ihn zu finden?
Es geht nicht um Hoffnung oder Glauben. Ein Sprichwort sagt, der Maulwurf der Geschichte gräbt unaufhaltsam. Die Zeit wird neue Informationen zutage fördern. Und wir versuchen, dem Maulwurf zu helfen.
Das hoffe ich und ich wünsche Ihnen Erfolg dabei. Dmitri Muratov, denken Sie, dass der Nobelpreis Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Redaktion erhöht oder könnte es auch genau andersherum kommen und noch gefährlicher werden?
Bis jetzt ist zu wenig Zeit vergangen, um einzuschätzen, ob der Preis hilft oder stört. Aber für die Redaktion ist der Preis eine sehr wichtige Anerkennung und wir sind stolz darauf, dass die Redaktion ihn bekommt.
Wie ist es Ihnen überhaupt gelungen, die Zeitung schon fast 30 Jahre am Leben zu halten? Wer unterstützt Sie?
Как вам вообще удалось сохранить газету спустя почти 30 лет? Кто поддерживает вас?
Wissen Sie, wir haben eine ganz besondere und sehr warmherzige und zauberhafte Beziehung zu unseren Lesern. Vor einigen Jahren haben wir eine Crowdfunding-Plattform gegründet. Sie heißt Mithelfer. Dadurch bekommen wir jeden Monat Spenden. Das ist eine große Einnahmequelle für die Zeitung. Und dann gibt es noch unsere Aktionäre. Michail Gorbatschow, dem 10% der Aktien gehören. Und ein anderer Aktionär ist der bekannte Unternehmer Alexander Lebedjew. Ihm gehört der Independent und der Londoner Evening Standard. Für ihn ist die Pressefreiheit ein hohes Gut. Und es gibt noch andere, die uns helfen. Außerdem entwickelt sich unser YouTube-Kanal nicht schlecht. Er bringt ebenfalls Geld. So halten wir uns.
Sind unter Ihren Freunden auch welche, die zur russischen Elite zählen?
Есть ли у вас и друзья среди российской элиты?
А кто для вас российская элита? Для меня российская элита, например, мой друг Юрий Шевчук.
Wer ist für Sie die russische Elite? Für mich ist das zum Beispiel mein Freund Juri Schwetschuk, der Gründer der Band und des Theaters DDT. Wenn Sie ihn, meinen besten Freund, zur russischen Elite zählen, dann habe ich einen Freund in der russischen Elite. Wenn Sie damit meinen, ob ich jemanden kenne aus der Führung des Landes, dann sage ich, ja, einmal im Jahr treffen wir uns am runden Tisch, alle Chefredakteure mit Vertretern des Staates. Von Freundschaft kann da allerdings keine Rede sein. Da geht es um die Beziehung zwischen Journalisten und der Staatsführung.
Das Interview der Woche mit dem Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratov, dem Chefredakteur der Novaya Gazeta. Dmitri Andrejewitsch, ich fand Ihren Auftritt im Club Valdai sehr interessant. Ich weiß, dass Sie bekannt dafür sind, dass Sie keine Angst haben, die Wahrheit auch Präsident Putin direkt ins Gesicht zu sagen. Haben Sie den Eindruck, dass er Ihnen in diesem Moment oder überhaupt zuhört?
Das war nicht das erste Treffen, bei dem ich die Gelegenheit hatte, dem Präsidenten Russlands eine Frage zu stellen. Einmal im Jahr findet ein Treffen der Chefredakteure mit dem Präsidenten statt. Und ich versichere Ihnen, das ist ein sehr hartes und offenes Gespräch. Mit allen unangenehmen Fragen und erbitterten Antworten. Da gibt es richtig Streit, was Putin nicht fürchtet. Er geht harten Fragen auch nicht aus dem Weg. Ich habe vielmehr diesen Eindruck, je härter die Fragen, desto lieber antwortet er. Zu den Fragen, zu den sogenannten ausländischen Agenten auf dem Valdai-Forum sagte er, dass man das Gesetz ändern muss. Ich weiß bislang nicht, wie das erfolgen soll und ob die 80, die auf dieser Liste gelandet sind, rehabilitiert werden. Aber er sagte, dass man dieses unsinnige Gesetz ändern muss.
Haben Sie keine Sorge, dass es noch schlimmer wird? Bis jetzt ging es doch immer nur in die eine schlimmere Richtung.
Hören Sie mir mal zu. Ich bin ein erwachsener Mensch und leite schon lange eine Redaktion. Ich versuche zu verstehen, dass man solche Fragen nicht stellt. Denn das wäre ein Verrat an unserer professionellen Gemeinschaft. Ich hoffe, dass die Staatsführung an die Lösung dieser Krise vernünftig herangeht. Ja, ich nehme das an.
Я слышала и критики по поводу, как вы используете деньги приза Нобелевской премии.
Ich habe Kritik daran gehört, wie Sie das Friedensnobelpreisgeld verwenden wollen. Dass Sie Geld spenden wollen an eine Stiftung, die auch Präsident Putin unterstützt. Was ist das für eine Stiftung und warum beunruhigt es Sie nicht, etwas gemeinsam mit dem Präsidenten zu machen?
два года редакция занимается детьми со спинально-мышечной атрофией.
Seit zwei Jahren beschäftigt sich die Redaktion mit Kindern, die an spinalem Muskelschwund leiden. Das ist eine unserer Missionen. Spinale Muskelatrophie, SMA, ist eine ungewöhnliche Erkrankung, bei der ein Kind seinen eigenen Körper sterben sieht. Die Medikamente für diese Krankheit gehören zu den allerteuersten auf der Welt. Eines von ihnen mit der Bezeichnung Zolgensma kostet ungefähr 2,5 Millionen Dollar. Für diese Medikamente reicht es nicht, per Telefonaufrufe oder SMS-Aktionen Geld zu sammeln. Wir haben mit unseren russischen Geschäftsleuten, die in die Behandlung der kranken Kinder investieren, eine Reihe von Spendenaktionen durchgeführt. Und wir haben über diese Krankheit mehr als 100 Artikel geschrieben. Schließlich wurde der Staat endlich aufmerksam auf diese Kinder und ihre Eltern. Plötzlich entstand eine Stiftung Kreis des Guten. Nur Idioten sprechen von einer Stiftung des Präsidenten. Sie ist auf Anweisung des Präsidenten gegründet worden, ja, aber doch um Kinder zu behandeln. Es wird nicht der Präsident behandelt, das muss doch auch ein Idiot verstehen. Es geht um die Heilung von Kindern, die keine andere Chance haben, wenn sie nicht die teuerste Medizin der Welt bekommen. Und weil wir das initiiert haben, unsere Redaktion, halten wir es für unsere Verpflichtung, den Kindern mit spinalem Muskelschwund zu helfen. Und einen Teil des Nobelpreisgeldes bekommen diese Kinder. Es geht nicht in die Taschen des Präsidenten, wie das einige Idioten schreiben. Das muss man nicht lesen, wirklich nicht. Außerdem geht Geld an die Leukämie-Stiftung und an zwei Hospize, eines davon für Kinder. Sowie an die Anna Politkovskaya-Stiftung für unabhängige Journalisten. Das ist eine Entscheidung der Redaktion nach der Diskussion mit unseren Lesern. Und wem nicht gefällt, wie wir das Geld vom Friedensnobelpreis verwenden, der kann ja mit seinem Preis etwas anderes machen.
Понятно.
Alles klar.
Сейчас я очень хотелось бы коротко говорить о Германии. В Германии формируется как раз новое правительство.
Jetzt würde ich gern kurz über Deutschland reden, wo eine neue Regierung gebildet wird und es bald keine Kanzlerin Merkel mehr geben wird.
Ja, im Dezember.
Wahrscheinlich im Dezember. Kanzler wird dann wohl der Sozialdemokrat Olaf Scholz. Was denken Sie über diesen Wechsel?
Ich habe mit der deutschen Politik nicht viel zu tun. Unsere hervorragende Außenpolitikabteilung kennt sich sehr gut aus. Sie bereiten schon vor, was die neue Koalition für die Beziehung zu Russland bedeutet und was nicht. Was mit dem Erdgas wird und mit Nord Stream 2. Ich bin für all das kein Experte und möchte es vermeiden, dass ich deswegen irgendwelche Dummheiten von mir gebe.
Die allerletzte Frage: Werden Sie nach Oslo fahren?
Ja, natürlich, unbedingt. Am 10. Dezember.
Vielen Dank für das Interview, Dmitri Muratov.
Ich danke Ihnen.
Спасибо, спасибо. Das wieder.
Auf Wiedersehen.